Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Feind oder Freund? So könnte heute die Frage lauten, wenn ich den Predigttext anschaue. Vorlesen werde ich ihn uns aber erst später, gegen Ende der Predigt. Feind oder Freund? Diese Frage stellen wir uns wahrscheinlich nicht so häufig im Leben. Allein das Wort Feind scheint für uns Christen ja so etwas wie ein Fremdwort geworden zu sein. Haben wir wirklich Feinde? Und wenn ja, sollen wir sie nicht lieben, ihnen vergeben, Frieden mit ihnen suchen? Immer wieder fällt mir auf, und das geht mir auch selber so, dass gerade wir Christen uns mit dem Feindesdenken, zum Beispiel im Alten Testament, sehr schwer tun. Diese vielen Kriege, die Rache an den Feinden, das alles sind Gedanken, die uns fremd scheinen. Und das verwundert nicht, denn wir lesen das Alte Testament ja auch mit der Brille des Neuen Testamentes. Und da steht ja eindeutig, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir auf eigene Rachefeldzüge verzichten und Gott die Rache anheimstellen. Jesus fordert uns auf, unsere Feinde zu segnen, anstatt sie zu verfluchen, für sie zu beten, wenn sie uns bedrängen und verfolgen. Wenn wir zum Beispiel die Psalmen lesen, dann lassen wir gerne solche Verse weg, die uns unbequem sind oder wo wir das Gefühl haben, so könnte ich nie beten. Zum Beispiel in Psalm 137 heißt es: Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ich glaube, niemand von uns würde das so beten heute. Oder Psalm 139 ist auch ein schönes Beispiel, ein ganz bekannter Psalm, der wunderschön beginnt. Also Sie kennen den bestimmt auch. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Vers 5 ist sehr bekannt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und der ganze Psalm ist ein wunderbarer Psalm über die Gegenwart Gottes in allen Situationen, bis wir zu Vers 19 kommen. Da heißt es dann: Mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wenn diese Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Ich weiß es sehr oft und ich habe es auch selber schon so praktiziert, dass wir diese Verse auslassen und dann den letzten Vers wieder zitieren, wo es heißt: Erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine und so weiter. Ja, der Hass auf die Gottlosen, der scheint gerechtfertigt, wenn wir das Alte Testament lesen. Der Hass auf die eigenen Feinde, die auch die Feinde Gottes sind, scheint legitim. Und dennoch, ich hatte es gesagt, wir lesen diese Verse mit der Brille des Neuen Testaments, also mit einem von Grund auf erneuerten Herzen. Nicht mehr wir selbst müssen Rache- und Hassgedanken haben, sondern wir überlassen die Rechtfertigung unserer eigenen Ehre und der Ehre Gottes dem Willen Gottes. Das klingt gut. Aber ist das wirklich immer so in der Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst? Ist es nicht so, dass wir viel häufiger dazu neigen, uns vielleicht doch zu rechtfertigen, wenn jemand uns Böses will oder ungerecht scheint oder uns verletzt hat, dass wir uns verteidigen oder dass wir Angst haben vor unseren Feinden? Bevor wir uns dem näher widmen, wie wir uns unseren Feinden gegenüber verhalten, möchte ich erstmal die Frage stellen: Wen würden wir denn als unseren Feind bezeichnen? Ich denke, ein Feind ist jemand, der gegen uns kämpft, ganz klar, der uns Böses will anstatt Gutes, der uns absichtlich verletzt, der sich freut, wenn uns Unrecht geschieht oder wir bloßgestellt werden. Ein Feind ist jemand, der uns unseren Erfolg, unser Ansehen, unser Glück nicht gönnt. Ein Feind ist aber auch jemand, der unseren Glauben ablehnt und sich lustig darüber macht. Ein Feind ist jemand, der uns belügt, der uns betrügt, der uns hintergeht oder verletzt. Und ich denke, das sind alles Dinge, die jedem von uns hin und wieder passieren. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Und es sind alles Dinge, Verhaltensweisen, die uns nicht kalt lassen. Wer so tut, als berühre ihn dies nicht, ich glaube, der ist nicht ehrlich mit sich selbst. Natürlich sind wir verletzt oder entmutigt oder ärgerlich, wütend, vielleicht sogar gereizt oder ängstlich. In der Tierwelt gibt es 4 typische Reaktionsweisen auf einen Angriff des Feindes. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, denn diese 4 Reaktionsweisen, die kann man auch wunderbar auf die Menschen übertragen. Da ist das erste der Gegenangriff. Also wenn ich angegriffen werde, dann wehre ich mich. Ich fange an zu kämpfen. Wir tun das dann mit Worten oder manchmal auch mit Taten. Aber wir Christen tun das meistens eben doch nicht, weil wir ja wissen, dass wir als Christen friedliebend und uns barmherzig verhalten sollen. Also ich denke, wir neigen eher nicht dazu, dann zurückzukämpfen. Vielleicht der eine oder andere doch, das hängt ja immer auch ein bisschen vom Menschentyp ab. Aber wenn wir nicht angreifen oder nicht zum Gegenangriff übergehen und kämpfen, dann tun wir vielleicht genau das andere, wir fliehen. Das ist die 2. Reaktionsweise, die Flucht. Das heißt, wir gehen dem Täter, dem Feind aus dem Weg, wir meiden seine Nähe, wir ignorieren ihn. Und wir lassen unsere Angriffswut, die wir ja vielleicht doch empfinden, die wir unterdrücken, an anderer Stelle raus, nämlich unter Gleichgesinnten. Da kann man dann schön über den Feind ablästern und so seiner Wut Luft machen. Vielleicht aber neigen wir auch dazu, in eine Starre zu geraten, wenn wir dem Feind begegnen. Das ist die 3. Verhaltensweise oder Reaktion. In der Tierwelt ist das das Totstellen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie jemanden begegnen, der Ihnen feindlich gesinnt ist und Sie wissen das, dass Sie wie in eine Starre geraten. Und diese Starre ist dem geschuldet, dass man eben nicht weiß, soll ich kämpfen und auch angreifen oder soll ich lieber fliehen? Was mache ich? Und weil man nicht weiß, was man macht, erstarrt man förmlich. Vielleicht möchten Sie angreifen, aber Sie haben das Gefühl, der Feind ist Ihnen zu stark. Er hat die besseren Argumente, er ist in der besseren Position. Oder aber man hat Angst, falls man angreifen würde und man versagt, dass man sich blamiert. Fliehen will man aber auch nicht, weil man dann ja gleich als Verlierer dasteht, als Versager. Und das will man ja auch nicht, man möchte dem Feind nicht den Sieg überlassen. Also frieren wir kurz ein, wir erstarren, wir geben keine Hand, wir sprechen nicht miteinander, wir grüßen nicht. Und hinterher ärgern wir uns vielleicht, warum wir nicht mutig genug gewesen sind, doch anzugreifen und zu reagieren und Überlegenheit zu zeigen. Oder warum wir nicht clever genug waren und einfach der Situation aus dem Weg gegangen sind, also zu fliehen. Und das 4., das ist die Unterwerfung oder die Anpassung. Das heißt, wir erkennen unseren Feind und wir setzen uns blitzschnell eine Maske auf, die freundlich lächelt, die völlig unbeteiligt tut, die so tut, als wäre alles normal und gar kein Problem, als gäbe es kein Problem. Wir passen uns blitzschnell einer Situation an. Wir passen uns an. Wir unterwerfen uns der Situation. Zum Beispiel wie ein Chamäleon und entschärfen damit die schwierige Situation. Und erst hinterher, wenn wir uns wieder in einem sicheren Umfeld bewegen, lassen wir die Maske fallen, die Anspannung legt sich ab und dann offenbart sich auch, wie es wirklich in uns aussieht. Tja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn richtig mit unseren Feinden um? Wir leben nicht mehr zu Zeiten des Alten Testaments. Wir leben unter der Herrschaft Jesu Christi. Darum nennen wir uns Christen. Also ist das Beste, was wir tun können, zu schauen, wie hat sich denn Jesus verhalten? Wir wollen ihn als Vorbild nehmen, ihm hinterherlaufen. Wie ist Jesus mit seinen Feinden umgegangen? Und wenn wir das anschauen, dann bin ich sicher, wird Jesus uns helfen, dass wir es ihm gleich tun können. Jesus hatte ja einige Gegner und Feinde, die Pharisäer zum Beispiel, sicherlich nicht alle, auch Schriftgelehrte, auch da waren das nicht alle. Aber Jesus hatte auch einen Feind unter seinen Freunden. Das heißt, die Frage Feind oder Freund, die hatte sich für Jesus schon geklärt. Judas, Iskariot. Jesus wusste, er ist ein Feind unter meinen engsten Freunden. Wir hören den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, auch Hoffnung für alle. Am Abend kam Jesus mit den 12 Jüngern. Beim Essen erklärte er ihnen, ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Bestürzt fragte einer nach dem anderen, du meinst doch nicht etwa mich? Jesus antwortete, es ist einer von euch 12, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat. Der Menschensohn muss zwar sein Leben lassen, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, aber wehe dem, der ihn verrät. Dieser Mensch wäre besser nie geboren worden. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wenn wir uns das Verhalten von Jesus anschauen, wird einmal mehr klar, wie souverän und göttlich Jesus handelt. Er nennt die Wahrheit beim Namen. Er sagt, es ist einer von euch 12, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat. Und er sagt, weh dem, der mich verrät. Es wäre besser für diesen Menschen, er wäre nie geboren worden. Das heißt, Jesus verstellt sich nicht. Er setzt keine Maske auf. Er tut nicht so, als wäre alles in Ordnung. Was er aber auch nicht tut, ist, auf Angriff zu gehen. Er fängt kein Streitgespräch mit Judas an. Er will ihn nicht zur Rechenschaft ziehen, er will ihn nicht eines Besseren belehren. Er will ihm nicht klar machen, dass er etwas Falsches im Sinn hat. Aber obwohl er nicht angreift, flieht er auch nicht. Er ignoriert Judas nicht, er schließt ihn nicht einmal aus dieser engen Gemeinschaft des Brotbrechens aus. Er hat auch von dem Brot gegessen, das Jesus den Jüngern gereicht hat mit den Worten, das ist mein Leib. Und alle tranken aus dem Kelch. Und wir haben vorhin die Schriftlesung gehört, wo es um die Fußwaschung ging, auch die an jenem Abend war. Und da steht, dass Jesus aufstand, dass er sein Obergewand abgelegt hat, dass er sich ein Tuch aus Leinen umgebunden hat und begonnen hat, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und auch da sagt Jesus, ihr seid rein, aber nicht alle. Auch hier, er nennt die Wahrheit beim Namen, aber er tut das in Liebe. Jesus wusste, da ist einer unter uns, der mich verraten wird. Und trotzdem steht hier, dass er allen die Füße gewaschen hat. Er hat Judas nicht ausgelassen. Jesus verstellt sich nicht, er greift nicht an, er flieht nicht, er verfällt auch in keine Starre und wird handlungsunfähig. Das zeigt uns, dass Jesus der Herr ist. Jesus ist Gottes Sohn und in ihm spiegelt sich das Wesen Gottes wider. Das Wesen Gottes ist so, dass er die Wahrheit liebt und dass er kein Gefallen an der Ungerechtigkeit hat und an der Unwahrheit. Gott wird immer die Lüge aufdecken und den Betrug beim Namen nennen. Gott wird immer die Sünde Sünde nennen. Er wird das Böse niemals gut nennen. Aber er wird das Gute in vollkommener Weise verherrlichen. Gut ist nur einer, Gott im Himmel. Gott ist so gut, dass er seinen Sohn hingab, nicht nur für seine Freunde, sondern für alle Menschen, auch für seine Feinde. Gott liebt jeden Menschen und er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott ist souverän, er herrscht über alles. Und kein Plan irgendeines Feindes wird Gottes Pläne jemals zunichte machen. Dieses Wissen müsste auch uns, jeden Einzelnen von uns, völlig gelassen machen und sicher in jeder Art von Anfechtung. Denken wir an die Geschichte von Josef und seinen 10 Halbbrüdern. Sie wollten ihm auch nur Böses. Er hatte unter seinen eigenen Geschwistern so viele Feinde. Aber Josef wusste, dass ganz am Ende Gottes Plan zum Ziel kommen würde. Ganz am Ende dieser ganzen Josefs Geschichte sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und trotzdem musste er durch die vielen Tiefen seines Lebens gehen. Das heißt aber, kein Feind, der sich uns in den Weg stellt, die wir zu Jesus Christus, zu Gott gehören, muss uns und darf uns so viel Angst einjagen, dass wir vor ihm fliehen müssen. Gott selbst hat uns doch eine geistliche Waffenrüstung in die Hand gegeben, damit wir in diesem Kampf bestehen können. Damit wir Standhaftigkeit beweisen können. Er hat uns den Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit gegeben, den Gürtel der Wahrheit, das Schwert des Geistes, den Schild des Glaubens und die Stiefel der Wortverkündigung. Wir haben keinen Grund, uns aufzubäumen und uns selbst zu rechtfertigen und zu verteidigen, weil wir wissen und darin geborgen sein dürfen, dass am Ende Gott für Gerechtigkeit und Wahrheit sorgen wird. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So steht's im Römerbrief, Kapitel 12. Und so ermutigt und ermahnt Paulus die Christen seiner Zeit, daran zu denken und nicht selbst Vergeltung zu üben. Jesus hat Judas die Füße gewaschen. Und Jesus hat mit Judas das Brot geteilt und hat ihn aus dem Kelch trinken lassen. Jesus hat Judas nicht angegriffen, aber er hat ihn auch nicht ausgeschlossen. Er hat die Wahrheit nicht unter den Teppich gekehrt, sondern ausgesprochen. Er hat weder angegriffen, noch ist er geflohen, er hat sich nicht verstellt, noch ist er erstarrt und wurde handlungsunfähig. Sondern Jesus hat die Wahrheit ausgesprochen, er ist standhaft geblieben, aufrichtig und hat die Situationen souverän gemeistert. Daran möchte ich mir gerne ein Beispiel nehmen und ich wünsche Ihnen das auch. Ich habe Ihnen das mal auf einer Folie zusammengefasst, diese vier Reaktionsweisen, die wir an den Tag legen, wenn uns jemand angreift, wenn uns ein Mensch zum Feind wird. Und es gibt immer ein Pendant, so wie Jesus reagiert hat. Also anstatt anzugreifen, können wir Gott bitten, uns zu helfen, so wie Jesus, die Wahrheit anzusprechen in Liebe. Also nicht, indem wir verletzend werden selber oder übertreiben und Dinge sagen, die nicht der Wahrheit entsprechen, oder indem wir nachtragend werden. Oder wenn wir dazu tendieren, zu fliehen vor all solchen Situationen, vor unseren Feinden, dann können wir Gott bitten, dass er uns Standhaftigkeit schenkt, dass er uns die Kraft und den Mut schenkt, auszuhalten, nicht zu fliehen, nicht die Angst regieren zu lassen in unserem Leben, sondern ihn regieren zu lassen. Wenn wir dazu tendieren, in Starre zu verfallen, dann können wir Gott bitten, dass er durch den Heiligen Geist in uns handlungsfähig macht, dass er uns Wege eröffnet, wie wir uns verhalten können. Gott hat so viele Möglichkeiten und so viel Fantasie und Ideen, so viele Wege und Lösungen. Er wird ganz sicher einen Weg für sie oder für dich haben, wie du dich verhalten kannst. Oder wenn wir dazu neigen, uns immer anzupassen und uns zu verstecken hinter einer Maske, uns zu verstellen, dann können wir Gott bitten, uns zu helfen, aufrichtig zu werden. Vor uns selbst, aber auch vor unserem Nächsten. Und das Tolle ist, wir können und wir müssen all das nicht aus eigener Kraft. Das können wir gar nicht. Aber Jesus hat gesagt, durch den Heiligen Geist in euch werdet ihr das vollbringen. Werdet ihr meine Jünger sein, werdet ihr in meiner Liebe leben. Ich wünsche uns, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen können, in unserem Umgang mit unseren Feinden. Ist es möglich, dass wir Jesus nicht nur Herr und Lehrer, König und Erlöser nennen, sondern dass wir ihm wirklich nachfolgen in jeder Situation unseres Lebens, gerade auch in unserem Umgang mit unseren Feinden? Aus eigener Kraft können wir das nicht, aber wir können es mit erneuerten Herzen und durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten und verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.